was auch unterschätzt wird dabei, ist, wie viel Macht der Einzelne dabei hat. Hm. Also in dem Moment, wo einer von uns hingeht und sagt, so, ich will mich dafür aber jetzt einsetzen und ich will da jetzt Gas geben, damit dieser junge Mensch, und das haben sehr individuelle Hilfen, von daher machen wir das für alle unsere jungen Menschen, wir wollen jetzt aber, dass das funktioniert, dann funktioniert das plötzlich, wenn wir uns dahinter hängen und wenn wir jemanden beim Jugendamt finden, der sagt, ey, ich will auch, dass das funktioniert. Und da gibt es ganz schön viele, auch wenn das Jugendamt immer wieder einen schlechten Ruf hat, gibt es da viele, viele sehr, sehr engagierte Leute. Man merkt aber auch, dass der einzelne ASD-Mitarbeitende da eine ganz schön hohe Verantwortung hat, ob es läuft oder nicht, weil die können auch einfach mal ein paar Wochen eine Mail ignorieren, ob sie das bewusst machen oder ob sie das machen, weil sie selber überlastet sind, sei mal dahingestellt. Aber wenn diese Mail nicht durchgeht, dann passiert plötzlich nichts und dann verzögert sich der Hilfeverlauf sehr, sehr lange.
Bevor es jetzt gleich losgeht, einmal der Hinweis für alle Menschen, die das hier hören oder sehen, die getriggert werden könnten von den Inhalten. Wir sprechen in unserem Podcast unter anderem auch über fremdaggressives Verhalten, über selbstverletzendes Verhalten, unter anderem auch über vielleicht Missbrauchsvorfälle und andere Formen von Gewalt, über Drogenkonsum und oder Drogensucht. Und wenn ihr euch davon getriggert fühlt, dann bitte schaut das nur mit Bedacht oder sucht euch ein anderes Programm aus. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Gleisgeflüster-Podcasts, der Podcast für alle Themen rund um die Intensivpädagogik. Heute mit einem Gast, der für mich ein ganz besonderer Gast ist, nämlich Valentin Fischbach, die stellvertretende pädagogische Leitung der Gleis 9¾ Jugendhilfe. Hallo Valentin.
Hallo Andreas.
Jetzt ist das total besonders, weil wir uns heute hier begegnen in so einem komplett anderen Rahmen, neuen Rahmen. Wir haben zwar schon viel miteinander gemacht, aber einen gemeinsamen Podcast, der gehört nicht dazu. Ich finde es immer total merkwürdig, Leute vorzustellen, während die auch mit im Raum sind. Das ist so wie über jemanden reden. Deswegen, um zu verstehen und damit unsere Zuhörerinnen und Zuschauerinnen auch verstehen können, wer sitzt mir denn da gegenüber, wo kommt der her, was hat er so gemacht? Magst du ein bisschen was über dich erzählen?
Ich kann gerne ein bisschen was über mich erzählen, ja. Ich bin Valentin oder auch Tino. Das führt in vielen Settings zu ganz schön viel Verwirrung. Ja. Genau, weil ich wurde schon gefragt, irgendwie, ey, ich soll mich bei Valentin melden, der stellvertretenden pädagogischen Leitung. Kennst du den, Tino? Und dann war ich das. Genau, das gibt's immer mal wieder. Ja, meine Stationen, ich habe eigentlich was ganz anderes gelernt. Ich bin eigentlich gar nicht ursprünglich mal fachfremd in der Pädagogik. Ich bin nämlich Lehrer und habe dann aber irgendwie über Dreiecken und verschiedene Fortbildungen bin ich dann in die Pädagogik gekommen. Vor allem wegen Corona. Mhm. Genau, und dann irgendwann bei der Gleis gelandet. Ich habe Lehramt studiert, ich bin Erzieher, ich bin Erlebnispädagoge und habe so einige Abstecher in den Tourismus gemacht. Aber dazu werde ich bestimmt gleich nochmal mehr erzählen.
Ja, super. Erstmal vielen Dank. Ich finde es total spannend, immer zu schauen, wo kommen die Leute her und was zieht die Leute eigentlich dann auch in diese Richtung. Du hast jetzt eben gesagt, bei dir war es Corona. Das hat ja bei vielen Leuten dazu geführt, dass sie Lebenskonzepte und vor allen Dingen Arbeitskonzepte oder sich umorientieren mussten und neu sich erfinden mussten. Und du hast was Spannendes gesagt. Ich weiß, wir beide haben da eine sehr ähnliche Haltung und Meinung zu. Ich war ursprünglich mal fachfremd, hast du gesagt. Ich war Lehrer. Und das finde ich so spannend, weil, und auch darüber haben wir schon oft zu zweit gesprochen, ohne Kameras tatsächlich, dass in der allgemeinen Wahrnehmung ja LehrerInnen, die Pädagogen sind. Also wenn man sagt, ich bin Pädagoge, dann hat man auch ganz oft diese Reaktion von, ach so, du bist Lehrer. Nee, ich bin Pädagoge. Das hatte ich auch im Studium irgendwie. Und wenn du das jetzt eben so humoristisch eingeworfen hast, was genau meinst du damit?
Ja, ich hoffe, der Kommentar, der fällt mir nicht später irgendwann ohne Kamera auf die Füße. Was ich damit meine ist, Pädagogik ist nicht gleichzusetzen mit Kindern arbeiten. Und wenn man sagt, der Lehrer, die Lehrerin ist der Pädagoge in unserer Gesellschaft, dann liegt das daran, weil Pädagoginnen bzw. Lehrerinnen mit Kindern arbeiten. Und deswegen sagt man, ja klar, das sind wohl Pädagogen, weil die mit Kindern arbeiten. Allerdings geht's bei Pädagogik viel mehr um Alltagsgestaltung und um das Kind abholen und nicht in das Kind Wissen reindrücken, was einfach ein Lehrer macht, das sind Didakten, das sind keine Pädagogen, auch wenn ich nicht absprechen will, dass die viele pädagogische Anteile in ihrem Berufsfeld haben.
Ja. Genau, deswegen ist das so ein bisschen Running Gag bei uns oder so ein Insider Gag. Und wir haben auch sehr, sehr klar, das ist ein wichtiger Beruf, eine wichtige Berufung für manche Leute, Lehrer sein. Aber, und ich glaube, da hast du was sehr Essentielles gesagt, es geht eben sehr, sehr viel und muss auch sehr, sehr viel um Didaktik gehen. Und das ist was, was wir erfahrungsgemäß in unserem Studium kaum haben, weil da geht es eben wenig um konkret Wissensvermittlung, sondern eher um die pädagogischen Abläufe. Und den Unterschied hat eben der Otto-Normalverbraucher, der sonst da nicht viel mit zu tun hat, nicht so auf dem Schirm. Wobei man der Fairness halber sagen muss, Andreas Hens auch Podcast-Gast hier gewesen, unter anderem alle Menschen, die in irgendeiner Art und Weise mit einer besonderen Klientel zu tun haben, im Kontext der Schule, also Förderschule oder so, die Sonderpädagogik studieren, da ist das nochmal ein ganz anderer Schnack.
Ja, ich will auch nicht jedem Lehrer absprechen, dass er kein Pädagoge ist. Das kann man durchaus auch kombinieren, vollkommen egal, was man gelernt hat dabei. Mhm. Ist es aber in der Grundausbildung keine rein pädagogische, sondern eine didaktische.
So. Und jetzt haben wir so viel über andere Leute gesprochen, so. Und andere Professionen, wobei du kommst ja auch daher. Aber lass uns doch mal den Schwenker nehmen und gucken, warum bist du denn nicht da geblieben? Also du hast das ja irgendwann mal studiert, vermutlich auch mit der Idee, ich will das machen, das ist das, was ich machen will. Warum bist du heute nicht an irgendeiner Schule und unterrichtest?
Ich habe schon im Studium gemerkt, also letztendlich wollte ich immer irgendwas studieren, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte nach dem Abitur. Also war ein Studium die logische Schlussfolgerung. Irgendwie was mit Kindern fand ich ganz gut. Und meine Eltern haben gesagt, ja, dann mach doch Lehramt. Das hat auch viel mit Sport zu tun. Da kannst du doch Lehramt machen, Lehramt Sport, damit kannst du auch was verdienen und dann hast du doch was. Gefallen hat mir das nicht, aber irgendwie war es dann die opportunistischste Entscheidung, das zu machen. Habe ich auch und habe während des Studiums dann relativ schnell gemerkt, eigentlich ist das nicht meins, aber ich bin halt gerade im Studium, also mache ich weiter und ziehe das auch durch. Und dann hat es mich tatsächlich im zweiten Semester oder sowas, in den zweiten Semesterferien, nach Spanien verschlagen. Und da habe ich über die Semesterferien habe ich da als Kletterlehrer gearbeitet, irgendwo in den spanischen Pyrenäen. Und da bin ich letztendlich mit PädagogInnen in Kontakt gekommen, war 2013. Und habe darüber dann erstmal habe ich dann angefangen, dort immer zu bleiben und mich vor dem Studium zu drücken. Also dann bin ich zwischen Mai und September irgendwo in Spanien rumgehangen und habe Kletterkurse gegeben, Canyoning-Touren angeboten und so weiter und so fort. Und darüber bin ich dann in die Erlebnispädagogik gekommen. Und hatte, da es ja nur von Mai bis September war und man sich ja das ganze Jahr über vorm Studium drücken kann, bin ich dann in der Erlebnispädagogik gelandet und habe parallel zum Studium eine Erlebnispädagogik-Ausbildung 2 Jahre lang gemacht und bin damit dann freiberuflich, habe ich das dann gemacht. Und immer, wenn ich gerade keine Engagements hatte, habe ich studiert, weil das musste ja auch irgendwie noch fertig werden. Letztendlich war es dann so, dass ich mehr in der Erlebnispädagogik unterwegs war, als ich im Studium unterwegs war. Und dann kam Corona. Und als Solo-Selbstständiger, der von Mai bis September irgendwo in den spanischen Pyrenäen Tourismus macht und im Rest des Jahres erlebnispädagogische Klassentrainings, gab es dann nicht mehr so viel für mich zu tun. Mhm. Also habe ich überlegt, was ich noch so kann.
Und weiter studieren war keine Option.
Nee, letztendlich nicht. Weiter studieren war keine wirkliche Option. Dann bin ich auf Pädagogik gekommen, hab aber zu der Zeit in Köln studiert, hatte das Studium noch nicht beendet, bin aber trotzdem nach Baden-Württemberg gezogen, weil da sind einfach mehr Berge, da ist mehr Erlebnispädagogik, also hab's nicht dahin verschlagen. Und da saß ich jetzt ohne Engagements, ohne Jobs und mit Corona vor der Nase. Und da das dann eine Weile gedauert hat, einen Job zu finden, habe ich beschlossen, okay, dann kann ich ja jetzt einfach mal mein Studium beenden. Habe dann meine Abschlussarbeit irgendwo während Corona geschrieben, habe die abgegeben, habe mein Zeugnis dann zugeschickt bekommen und so habe ich dann meinen Bachelor gehabt. Genau. Daraufhin habe ich einen Job gefunden in der Pädagogik an einer Schule. Genau, aber als Pädagoge an einer Schule. Die haben mich aber nicht als Pädagoge anerkannt. Da ist mir auch nochmal schmerzlich klar geworden, dass ich mit einem Abschluss im Lehramt kein Pädagoge bin. Aber die Baden-Württemberger lassen zu, dass wenn man was Fachnahes studiert hat, kann man einfach nur die Prüfungen zum Erzieher machen. Das habe ich auch gemacht und dann bin ich plötzlich Erzieher geworden. Auch hier wieder eher wie die Jungfrau zum Kinde. Mhm. Genau, dann habe ich eine Weile da in der Schule gearbeitet.
Ja, und dann hat man einen komplett anderen Zugang, glaube ich, zu dem Tätigkeitsfeld, wenn man so dahin kommt. Und jetzt gibt es Menschen, die viel an Schicksal glauben und sagen, alles im Leben ist vorherbestimmt. Würdest du sagen, dass das für dich auch ein bisschen in diese Kategorie fällt? Weil du bist ja jetzt hier, ich erlebe dich so, dass du sagst, hey, na klar, gibt es Herausforderungen hier, aber ich erlebe dich schon so ein bisschen wie ein Fisch im Wasser. Also ich kann mir gerade extrem gut vorstellen, dass du das hier machst und kann mir den Valentin halt nicht vorstellen, als in Anführungsstrichen nur in der Tourismusbranche unterwegs.
Ja. Bestimmt. Also wenn man an Schicksal glauben würde, dann wäre da bestimmt was dran.
Mit wenn Sicherheit. Man dran glauben wollen würde.
Wenn man dran glauben wollen würde, ganz genau. Ich habe früher immer beschrieben, dass ich durch meine Karriere gestolpert bin. Mhm. Genau. Irgendwie meine Mutter sagt das anders. Meine Mutter sagt, das ist wie so ein Puzzle, wo man das Bild am Ende nicht kennt. Mhm. Geht ja in die Schicksalrichtung. Mhm. Ja, und das Bild wird immer klarer. Also inzwischen ist mir schon ziemlich klar, wo ich sein will und dass ich in der Pädagogik sein will und dass ich da auch ganz richtig bin. Mhm. Man hätte den Weg abkürzen können, dann wäre ich aber wahrscheinlich nicht da, wo ich jetzt bin.
Und das wäre auch viel langweiliger gewesen. Ja,
richtig.
Ich weiß auch aus unseren Gesprächen und wir reden ganz oft über, welche Menschen sind denn eigentlich geeignet, bei uns, für uns, mit uns zu arbeiten, dass wir beide eine große Wertschätzung haben dafür, wenn Biografien von den Menschen, die sich bei uns bewerben, so ein bisschen aufgebröselt sind und nicht so linear. Das erlebe ich bei dir eben auch, weil die Menschen nochmal ganz andere Erfahrungen mit einbringen, ganz andere Ideen haben. Und so eine Pädagogin oder ein Pädagoge, der immer nur in diesem einen Bereich unterwegs war, dem fehlen auch häufig, nicht immer, aber häufig Dinge. Deswegen sind wir da auch tendenziell offen. Was ist aus deiner Sicht aber, und das Thema Fachkräftemangel und du hast eben schon was Wichtiges angesprochen, wenn man was Fachähnliches studiert oder eine Ausbildung hat, dann kann man auch den Erzieher leichter machen. Diese Zugänge und diese Möglichkeiten, sich zu qualifizieren zur Fachkraft, die werden jetzt immer mehr überdacht. Wo siehst du die größte Herausforderung und auch die größten Chancen für Leute, die aus einem ähnlichen Bereich kommen, aber wechseln in die Pädagogik?
Ich glaube einfach, dass wenn man nicht weiß, wie das Leben so ist, dann ist es total schwierig, Leuten beizubringen, wie man denn leben sollte. Das ist mein Lieblingsbeispiel, war früher der Lehrer, der halt von der Schule in die Uni auf die Schule geht und danach in der 9. Klasse Bewerbungsschreiben üben soll mit den jungen Menschen. Und ich glaube, dass alles, was wir an Erfahrungen sammeln, gut verpackt, ein total tolles pädagogisches Tool ist. Da ist völlig egal, ob wir was Handfestes gelernt haben, ob wir Handwerker geworden sind oder was auch immer und wir dann in die Pädagogik wechseln oder ob wir einfach Lebenserfahrung gesammelt haben in verschiedenen Bereichen. Alles Dinge, die man mitgeben kann. Und aus meiner Sicht ist die pädagogische Ausbildung letztendlich nur eine Anleitung, wie man das, was man schon kann, in der Pädagogik einbringen kann. Genau. So ist es auch in der Lebenspädagogik. Das ist ja mein Steckenpferd ursprünglich mal gewesen. Und letztendlich hat mir die Erlebnispädagogik gezeigt, dass egal was man macht, egal mit wem man das macht, auch wenn es immer wieder ähnlich ist, reagieren die Menschen unterschiedlich darauf und man muss immer die Dinge dann subjektlogisch reflektieren. Und ich glaube, dass man das auch mit einem Lebensweg, der ein bisschen alternativ ist, machen kann. Sprich, jede Erfahrung, die wir gesammelt haben, können wir den Kindern mit an die Hand geben, sofern wir sie reflektiert haben. Mhm. Genau.
Okay.
Viel mit Fachbegriffen um mich geworfen.
Ja gut, ich glaube, dass viele Menschen, die unseren Podcast schauen und hören, auch aus der Branche kommen und damit durchaus was anfangen können.
Sehr gut.
Und das Thema Reflexionsfähigkeit oder Reflexionsgrad ist sowieso eins, das wir in dem Podcast hier heute, glaube ich, noch des häufigeren ansprechen werden. Insofern passt das, glaube ich, ganz gut. Wenn du drauf schaust, wie du ursprünglich mal gedacht hast, wie dein, ich wahrscheinlich damals noch eher Ausflug in die Pädagogik laufen wird und was jetzt draus geworden ist. Wo würdest du sagen, ist der größte Unterschied? Was ist also anders als das, was du erwartet hättest?
Was anders ist in der Pädagogik? Naja, ich glaube, der größte Unterschied im Gegensatz zu dem, was ich gedacht habe, wie es ist, ist, dass der Weg so unfassbar wenig vorgezeichnet ist. Es gibt nicht die Standardabläufe und vor allen Dingen ist alles, was man an Plänen hat oder alles, was man in der Ausbildung beigebracht bekommen hat, wurde ohne Mitwirken der jungen Menschen gemacht, weil wenn die keine Lust darauf haben und wenn die sich einfach nicht darauf einlassen wollen, dann haben wir trotzdem Pädagogik gemacht, weil irgendwas passiert immer, aber dann klappt keine Methode, dann klappt überhaupt nichts und das heißt, wir müssen immer gucken, wo steht denn das Kind gerade? Und das wird in der Ausbildung auch gesagt, dass man immer das Kind da abholen soll, wo es gerade steht oder den jungen Menschen oder den Erwachsenen, ist ja völlig egal, mit wem wir dann arbeiten. Aber wenn junge Menschen sich dagegen wehren und sich weigern, mitzuarbeiten, dann ist jede Methode letztendlich vollkommener Quatsch. Und dann muss man einfach den jungen Menschen das Steuer in die Hand geben und dann sich viel mehr auf die Position des Begleiters stellen, des Unterstützers und nicht des Anleiters. Und ich glaube, diesen Spagat zu machen, zwischen wann unterstützen wir einfach nur und wann leiten wir an, das ist eine riesen Herausforderung, die einem auch keine Ausbildung beibringt.
Und ich erlebe, dass die Menschen häufig mit einem sehr, sehr großen Anspruch an sich selbst auch in die Pädagogik einsteigen. Auch mit einem großen Wunsch zu helfen und beizutragen und das Leben von jungen Menschen besser zu machen. Und da steckt natürlich auch drin dieser Gedanke von, wenn ich das jetzt hier richtig mache, wenn ich mich jetzt hier richtig einbringe, dann wird es da auch besser. Und zu wissen oder erstmal realistisch abzuschätzen, wie viel kann ich eigentlich beeinflussen, ist mal der erste Painpoint, wo man durch muss. Und der zweite Painpoint ist, zu akzeptieren, dass manchmal nichts zu tun und nur da zu sein und zu bleiben, eine absolute pädagogische Handlungsweise ist, die sich nicht so anfühlt. Weil man hat erstmal das Gefühl, man tut nichts, man ist ja nur da, man gibt jetzt keine gezielten Impulse, man leitet nicht an, sondern man ist nur da. Aber dass das schon pädagogisch sein kann, ich glaube, das haben die wenigsten Leute klar, wenn sie starten.
Ich glaube, ein ganz großes Problem ist, dass wir alle denken, dass wir im Mittelpunkt stehen bei dem, was wir tun. Mhm. Und das ist in der Pädagogik halt nicht so. Das heißt, wir normalerweise in den meisten Branchen ist es so, dass wir, je erfolgreicher wir sind in unserem Job, desto bekannter sind wir, desto größer, desto mehr stehen wir im Mittelpunkt. Und in der Pädagogik ist diese Logik umgekehrt. Das bedeutet, wir sind am erfolgreichsten, wenn man uns nicht mehr braucht. Das heißt, ich sage immer, das größte Ziel eines jeden Pädagogen ist es, sich überflüssig zu machen, weil was soll unser Berufsstand, wenn es allen gut geht? Mhm. Und ich glaube, sich daran zu gewöhnen, dass immer, wenn man quasi am erfolgreichsten ist, man am überflüssigsten ist, das ist extrem schwer auszuhalten, gerade wenn man frisch aus der Uni kommt und denkt, und jetzt kann ich mich losmachen und meiner Güte junge Menschen retten. Und das klappt nicht.
Ja, retten ist ein gutes Stichwort und das ist auch was, an dem ich häufig erlebe, dass Menschen verzweifeln und teilweise dann auch so weit verzweifeln, dass sie vielleicht merken, ich kann den Job hier nicht machen. Also manche sagen, okay, die jungen Menschen, die wir jetzt hier bei der Gleis betreuen, die sind vielleicht so schwer zu retten, dass ich das nicht aushalte, diese Frustration, dass das nicht sofort so klappt, wie ich mir das vorstelle oder dass es nicht in der Zeit klappt, in der ich mir das vorstelle. Aber auch generell also frustriert zu sein und zu sagen, ich als der Retter, die Retterin, kann hier nicht diese Rolle, die ich mir ausgedacht habe, übernehmen. Und das frustriert sie. Und der Frust entlädt sich dann teilweise dem System gegenüber, teilweise den jungen Menschen gegenüber, aber ganz oft auch in so einem inneren Monolog und in so einer inneren Vorwurfshaltung. Mhm. Hast du Gedanken dazu?
Ja, ich habe da Gedanken zu und das würde ich gerne mit einem Bild machen. Erklären. Und zwar hat mir ein ehemaliger Chef von mir mal gesagt, dass wir letztendlich hinter jungen Menschen herrennen, die auf eine Klippe zurennen und wir denen die ganze Zeit zuflüstern, ey, hier gibt es einen besseren Weg, springen da nicht runter. Und in dem Moment, wo die jungen Menschen aber springen, dann bleiben wir stehen und sagen, okay, da machen wir jetzt nicht mit. Und ich glaube, das ist eine harte Erkenntnis, dass wir letztendlich keinen davon abhalten können zu springen, sondern immer nur andere Wege aufzeigen können. Aber wenn die jungen Menschen springen, dann ist das halt so. Und diese Erkenntnis für sich selber als real einzugestehen und zu sagen, so ist es halt, ich glaube, wenn man das schafft, dann hat man eine riesen Chance, dass man da psychisch gut durchkommt durch die Sache und nicht eben mit über die Klippe springt. Und jetzt könnte man denken, gerade bei unseren jungen Menschen, naja, man kann sich auch da vorstellen und die jungen Menschen in eine andere Richtung zwingen. Das wird aber nicht klappen, weil dann kommen wir aus diesem Zwang nicht mehr raus. Das sind eben keine Rindviecher, die man einfach mit einem Strick irgendwo hinziehen kann, sondern es muss eine eigene Entscheidung sein von den jungen Menschen. Und wir müssen, das ist unsere hohe Kunst, junge Menschen davon überzeugen. Und wir müssen denen zeigen, dass es einen anderen Ausweg außer diese Klippe gibt. Und das bedeutet, es geht immer um Verhandlungen und nicht um Zwang und nicht um so machen wir das jetzt. Und ich glaube, wenn man das für sich begriffen hat, dann hat man eine gute Chance, auch ein guter Pädagoge, auch nachhaltig guter Pädagoge zu sein und nicht dabei zugrunde zu gehen, sag ich mal.
Okay, das sind also sehr, sehr viel dabei, was ich genauso unterschreibe. Wir haben natürlich auch und vor allen Dingen in unserem Settings in der Intensivpädagogik gar nicht unüblich, noch weniger heute als in der Vergangenheit, schon auch Zwangskontexte. Also wir haben geschlossene Unterbringungen und generell ist das Thema Macht, vor allen Dingen in der geschlossenen, Jugendhilfe allgemein, aber auch in der stationären Jugendhilfe ist das Thema Macht, wenn es um Ressourcenverteilung und sowas geht, immer da. Ob es jetzt reflektiert wird, da sind wir wieder bei dem Thema, oder nicht. Macht ist ein Riesenfaktor, der auch irgendwo mit Zwang zu tun hat. Spätestens, wenn ich Türen abschließe oder Gegenstände entwende, damit man eben zwar nicht über die Klippe springt, aber sich vielleicht nicht mit einem Rasierer oder mit einem Messer selbst verletzt, aber im Zweifelsfall auch bei der Klippe. Ja. Es gäbe den Punkt, an dem ich festhalte und das Kind nicht springen lasse. Der Kipppunkt ist schwierig und an welcher Stelle zieht mich das Kind mit runter, ist schwierig. Und trotzdem gibt es ja diese Momente.
Aber die Intensivpädagogik oder auch gerade die Gleis ist da einfach auch nochmal ein ganz, ganz eigenes Feld, meines Erachtens nach. Jetzt gleich kommen wir fast schon zur Systemkritik an dem ganzen Spiel. Ich glaube, dass wir diese geschlossenen Unterbringungen eigentlich nur brauchen und das, was wir ja auch machen und den Zwang, den wir auch anfangen, weil wir den Auftrag kriegen, uns um die jungen Menschen zu kümmern, wenn die schon gesprungen sind. Und einem zu sagen, okay, die sind schon gesprungen, wir haben die ganze Zeit nicht unterstützt und jetzt sind die schon gesprungen und jetzt kommt doch mal bitte, liebe Gleis 9 3 Viertel und probiert die wieder auf den rechten Weg zu kriegen, dann brauchen wir diesen Zwang. Dann brauchen wir quasi jemanden, der die von dieser Klippe zurückzieht und dann sind wir wieder bei dem Lauf auf die Klippe. Und dann müssen wir die Kinder davon überzeugen, dass sie nicht nochmal springen. Und dafür brauchen wir diesen Zwang. Eigentlich bin ich der Meinung, dass wenn man früh genug eingreifen würde in schwierige, destruktive Entwicklungsprozesse bei jungen Menschen, dann würde es so weit gar nicht kommen. Aber hier sind wir, das ist natürlich ein ganz diffiziles Feld zwischen, wie viel darf man eingreifen, wie viel darf man hingucken und wie viel muss man überwachen und kontrollieren, was in den Familien passiert und wie viel macht man das eben nicht. Und Gott sei Dank ist es in Deutschland so, dass es zwar zu viele von den jungen Menschen gibt, die wir betreuen, aber auch nicht so unendlich viele, dass es nicht stemmbar wäre. Das heißt, irgendwas scheint auch richtig zu laufen.
Ja, ganz, ganz viele Dinge laufen auch gut in der deutschen Jugendhilfelandschaft. Und ich glaube, wenn wir hier auch als Podcast, der durchaus auch systemkritisch unterwegs ist, das sagen, dürfen wir nicht versäumen, auch die andere Seite eben zu benennen und zu sagen, es gibt super gute Hilfsangebote, die sehr bedarfsgerecht sind und vielen jungen Menschen zugutekommen. Und gleichzeitig ist das System, in dem wir operieren, agieren, eins, das auch Verläufe begünstigt an einigen Stellen, die eigentlich eher schaden als helfen. Und junge Menschen in eine Situation bringen, wo sie dann irgendwann als Systemsprenger bezeichnet werden, aber allgemein mittlerweile auch zum Glück auf breiter Ebene klar ist, eigentlich sind es eher vom System Gesprengte. und wir, glaube ich, hingucken müssen, und das ist, da bin ich total bei dir, wie können wir es schaffen, dass vor allen Dingen frühzeitig erkannt wird, woran erkenne ich denn so eine entstehende Biografie, und wie kann ich da frühzeitig einschreiten? Und da sind wir wieder in ganz, ganz vielen Überlegungen. Du hast das gesagt, wenn ich in der Familie bin, wie genau gucke ich da rein? Wie intensiv gucke ich in der Familie? Aber spätestens an dem Punkt, wo die jungen Menschen im System sind und das, und die Verantwortung auch dann hauptsächlich beim System liegt für die Alltagsgestaltung, bei einer stationären Unterbringung zum Beispiel, spätestens dann aus meiner Sicht muss man hingehen und müssen vor allen Dingen auch die Fallverantwortlichen einen ganz, ganz klaren Blick dafür haben. Und dann geht es natürlich auch noch um Ressourcen. Ja, das ist ein großes Problem, vor dem wir ganz oft stehen. Also die Anfragesituation ist unglaublich. Wir werden wirklich täglich angefragt für junge Menschen aus der Republik. Ich bin trotzdem der Meinung, was du sagst, das wäre stemmbar, wenn wir das System besser aufstellen würden. Wir können es natürlich alleine nicht stemmen als Träger. Dafür sind wir weder groß genug, noch, glaube ich, wäre das überhaupt möglich. Aber das System an sich könnte es stemmen, wenn wir die Ressourcen besser verteilen würden und wenn wir vor allen Dingen eine Sensibilität schaffen würden. Das ist aber mit Sicherheit was eher Zukunftsvision ist und noch nicht in einer kurzen Zeit erreicht werden kann. Aber wir können weiter sensibilisieren. Wenn wir mal auf der anderen Ende der Skala ansetzen und mal bei den jungen Menschen, wo das sprichwörtliche Kind schon in den Brunnen gefallen ist und viele Kontaktabbrüche dazu geführt haben, dass sich auch einfach Probleme akkumuliert haben und zusätzliche biografische Elemente kommen ja auch immer noch dazu. Also wenn wir so einen jungen Menschen haben am Ende der Skala, was würdest du sagen, ist das, was die Leute, die nichts mit diesen jungen Menschen zu tun haben oder vielleicht auch nur am Rande mit denen zu tun haben, aus einem anderen System, aus der Schule oder irgendwo denen begegnen im System, was die verstehen sollten, was das Ganze besser machen würde. Hast du irgendwas, wo du sagst, Mensch, diese jungen Menschen oder auch vielleicht die Hilfen, die wir machen, sind unverstanden, weil das und das wird ganz häufig nicht verstanden?
Ich glaube, dass man die Frage auf circa 1 Million verschiedene mit 1 Million verschiedenen Antworten sehen kann. Ich glaube, aber in dem Fall ist die erste, die mir in den Kopf kommt, die erste Antwort, dass die Zielsetzung eine andere ist als im Normalen. Jetzt haben wir, wenn die Schule zum Beispiel eines unserer Kinder aufnimmt, dann ist das Ziel, okay, die muss ja einen Abschluss machen, weil ist ja auf einer Schule und das ist das große Ziel, der Abschluss. Dass aber die reine Schule und die Struktur, die so eine Schule gibt, schon ein Ziel an sich ist. Dass man einfach sagt, okay, das sind sehr, sehr kranke junge Menschen, sehr, sehr komplex gestörte junge Menschen. Da muss das Ziel nicht sein, den Abschluss zu machen. Erstmal muss das Ziel viel kleinschrittiger sein. Es muss sein, dass wenn das Kind überhaupt in die Schule geht, dann ist das schon ein Riesenschritt, wenn das Kind dort einfach mit Leuten spricht, außerhalb vom Setting, also mit einer Peer Group spricht, es schafft, jeden Tag aufzustehen und hinzugehen, mit der notwendigen Unterstützung der Pädagogik, dann ist das schon ein riesengroßes Ziel. Und ich glaube, wenn die LehrerInnen da nicht stehen würden und denken würden, ah, aber die muss doch einen Abschluss machen, die muss doch das machen, die kommt doch mit dem Stoff gar nicht nach, sondern einfach selber auch wertschätzen würden, okay, die ist jetzt hier und die macht hier irgendwie mit und passt schon irgendwie, dann würde das System viel besser auf die jungen Menschen passen, weil es nämlich den Druck rausnehmen würde. Mhm. Und eine realistische Zielsetzung ist da, glaube ich, das A und O. Gleichzeitig haben wir ja immer den Fall, dass unser Klientel, die haben einen ganz, ganz langen Leidensweg hinter sich, kommen dann zu uns, wo der Leidensweg noch nicht aufhört. Wir probieren das, aber das müssen die jungen Menschen sich natürlich erstmal dran gewöhnen. Und die haben ganz schön große Rucksäcke auf. Und wenn wir da den Druck erstmal rausnehmen und auch den Druck, diesen verdammten 18. Geburtstag abzuwarten, dann wäre das total viel wert. Wenn zum Beispiel in der Schule das Kind irgendwie x Schulbesuchsjahre hat und davon aber 3 schon mal abzustreichen sind, weil sie irgendwie zu Hause echt Probleme hatten und deswegen gar nicht zur Schule kommen konnten, und man es aber nicht hinten dran hängen kann, dass sich die jungen Menschen die Zeit nehmen können, die sie brauchen, dann haben wir halt ein Problem. Und dann ist das letztendlich ein Teufelskreis, in dem die Kinder sich befinden. Sprich, die Zielsetzung muss angepasst werden.
Die Zielsetzung und gleichzeitig aber auch, das höre ich zumindest mal raus, die Durchlässigkeit in den Regelungen. Mhm. Also wie jetzt zum Beispiel mit den Schulbesuchsjahren. Das müsste ja eigentlich auch nochmal individueller gestaltbar sein für die Ausnahmefälle. Weil, und da nochmal zurück, das System, egal ob Schulsystem oder Jugendhilfe, funktioniert ja für das Grand sehr gut.
Super gut, ja.
Problematisch wird es an der Stelle, wo man nicht reinpasst. Ja. Und da haben wir die Situation, dass ganz oft der Gedanke oder der erste Impuls ist, oh Mann, diese Störenfriede, die passen hier nicht rein. Und gleichzeitig haben wir uns als Gesellschaft ja den Anspruch gesetzt zu sagen, nee, nee, wir wollen ja ein System schaffen, das für alle ist. Mhm. Und das bedeutet auch an den Spitzen. Also sowohl die Hochbegabten, und die sieht man natürlich immer lieber, und da hat man auch das Gefühl, so, oh, die müssen ja gefördert werden, wie auch die Leute, die halt besonders herausfordernd wahrgenommen werden. Und ich glaube, da bräuchten wir mehr Flexibilität. Aber das deutsche System und Flexibilität ist so eine Hassliebe, würde ich sagen.
Da ist was dran, und da sind wir ja wieder bei dem, was wir eingängig schon festgestellt haben, dass wir immer nur Methodiken uns ausdenken, ohne die Rechnung mit den Kindern zu machen. Mhm. Und wenn die sich halt nicht an das System anpassen und einfach sagen, nö, mache ich so halt nicht, dann ist Verweigerung eine sehr, sehr große, hat Verweigerung eine sehr, sehr große Macht inne. Mhm. Und damit sprengt man halt jedes Schema F mit nichts tun. Mhm. Und das machen unsere jungen Menschen. Und von daher, ja, genau, an den Rändern die Flexibilität bewahren wäre total sinnvoll. Aber ich glaube, das ist nicht nur unser System in Deutschland, das so unflexibel ist, sondern ich glaube, es ist einfach der Mensch an sich. Also jeder Einzelne von uns braucht seine Strukturen, braucht seine Abläufe und seine Zielsetzung, gerade wenn man als Lehrer irgendwie 30 Kinder vor sich hat. Und wir würden wahrscheinlich alle irgendwie verrückt werden, wenn wir kein Schema F entwickeln würden. Nur an den richtigen Stellen muss es eigentlich Leute geben, die halt ohne Schema F arbeiten und dann die Kinder so begreifen, wie sie gerade sind. Das brauchen wir eben für die Ränder. Und das machen wir auch mit der Gleis. Das ist auch das Schöne daran. Wir können halt das Schema F aufbrechen und sagen, so, wir gucken uns jetzt an, was braucht dieses Kind. Mhm. Auch wenn wir immer wieder mit den Systemen aneinander rasseln, das muss man ja auch dazu sagen. Aber irgendwie klappt es ja doch.
Da sagst du gerade was total Spannendes, und ich glaube, das ist was viele Menschen da draußen unterschätzen, was ich selber auch unterschätzt habe und heute noch ganz oft überrascht bin, ist, als ich in die Jugendhilfe eingestiegen bin, ich bin da so ein bisschen zugekommen wie die Jungfrau zum Kindel, ja, also es war kein Plan, aber als ich dann da reingekommen bin, hatte ich irgendwie die Idee von, naja, das ist so ein perfekt geregelter Ablauf, ein perfekt geregeltes System, wo alles irgendwie seine Ordnung und seine Wege hat. Und ich habe dann diese Wege einmal gelernt und habe gedacht, okay, das ist es jetzt. Und das ist richtig, das ist falsch, das geht nicht. Und habe dann irgendwann gemerkt, warte mal, andere Leute sagen mir, aber andere Sachen sind richtig. Was ist denn jetzt das Richtige? Und das merke ich. Als ein prominentes Beispiel, das mir sofort in den Kopf kommt, ist, wir reden mit einem Jugendamt über banale Dinge, wie werden zum Beispiel Rechnungen gestellt. Und das Jugendamt sagt, ja, das machen wir so, ist ja klar, das macht ja jeder so. Mhm. Und dann beim ersten Jugendamt habe ich gedacht, okay, so macht man das mit Rechnungen und Jugendämtern. Und das zweite Jugendamt guckt sich die Rechnungen an und sagt, ja, also so können wir das auf gar keinen Fall machen. Wie? Warum das denn nicht? Ja, nein, da weiß ja jeder, da gehört noch irgendwie das dazu und da muss man das so machen und überhaupt muss man das so machen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, die gefühlten Standards, es gibt Standards und es gibt Regelungen, um Gottes Willen, aber die sind bei weitem nicht so allgemeingültig, wie ich das vielleicht gedacht habe und wie auch manche Leute mir versuchen, glaubhaft zu machen. Und dann wird es nochmal schwieriger, geeignete Hilfen zu finden für komplexe Fälle, wenn alle von einem unterschiedlichen Standard ausgehen. Mhm. Und da dann derjenige zu sein, und da wollte ich auf das eingehen, was du gesagt hast, der die Systeme miteinander verknüpft, die dann auch nochmal von unterschiedlichen Ideen ausgehen, was muss denn jetzt eigentlich welcher Akteur im System eigentlich können und wofür ist wer verantwortlich, das ist aus meiner Sicht auch eine der Herausforderungen, die die meisten Menschen unterschätzen.
Ja, und was auch unterschätzt wird dabei, ist, wie viel Macht der Einzelne dabei hat. Also in dem Moment, wo einer von uns hingeht und sagt, so, ich will mich dafür aber jetzt einsetzen und ich will da jetzt Gas geben, damit dieser junge Mensch, und das haben sehr individuelle Hilfen, von daher machen wir das für alle unsere jungen Menschen, wir wollen jetzt aber, dass das funktioniert, dann funktioniert das plötzlich, wenn wir uns dahinter hängen und wenn wir jemanden beim Jugendamt finden, der sagt, ey, ich will auch, dass das funktioniert. Und da gibt es ganz schön viele, auch wenn das Jugendamt immer wieder einen schlechten Ruf hat, gibt es da viele, viele sehr, sehr engagierte Leute. Man merkt aber auch, dass der einzelne ASD-Mitarbeitende da eine ganz schön hohe Verantwortung hat, ob es läuft oder nicht, weil die können auch einfach mal ein paar Wochen eine Mail ignorieren, ob sie das bewusst machen oder ob sie das machen, weil sie selber überlastet sind, sei mal dahingestellt. Aber wenn diese Mail nicht durchgeht, dann passiert plötzlich nichts und dann verzögert sich der Hilfeverlauf sehr, sehr lange, sag ich mal. Und dann gibt es sehr, sehr engagierte ASD-Mitarbeitende, die da Gas geben und plötzlich ist alles möglich. Gleiches gilt für LehrerInnen und gleiches gilt auch für ÄrztInnen. Wenn die sich hinterklemmen, klappt es plötzlich. Das heißt, bei allem, dass wir sagen, ja, alles wird, geht in der Bürokratie unter und so weiter und so fort. Naja, wenn es genug Leute gibt, die wollen, dass es funktioniert, dann funktioniert es auch, trotz jeder Bürokratie. Und dann kann man sich da auch sehr gut selber überlegen, wie viel Bürokratie es braucht.
Ich finde das spannend und ich würde das einmal kurz überprüfen wollen.
Total gerne.
Ich glaube, dass das beide Ebenen hat. Also es hat dieses, das System begünstigt ist und ich glaube, das kann man nicht anders sagen. Gucken wir jetzt nur mal auf die Menschen, die im ASD arbeiten. Die sind eben in den meisten oder in sehr vielen Jugendämtern, mit denen wir zu tun haben, in meiner persönlichen Erfahrung überlastet, weil einfach Stellen nicht besetzt sind, weil Fälle immer komplexer werden, weil Fälle immer mehr werden und einfach nicht genug Menschen da sind, die das bearbeiten oder eben bestimmtes Fachwissen dann in dem Moment nicht da ist und dann die ganz normalen Sachen, Krankheit und was so dazu kommt, Abwesenheiten aufgrund von Urlauben und sowas. Das heißt, da ist eine sehr, sehr große objektive Belastung. Und gleichzeitig gibt es auch wenig Strukturen für all die Fälle, die eben nicht vorgesehen sind. Diese klassische Systemsprenger-Thematik. Und das ist ein institutionelles Thema, das das Ganze begünstigt. Und dann haben wir das persönliche Thema, wo du eben gesagt hast, das Plädoyer hattest, ja, das stimmt schon, systemisch gibt es da Probleme und der ASD ist jetzt, wir hätten uns genauso gut Schule angucken können, wir hätten uns genauso gut andere Träger angucken können, da gibt es auch systemische Probleme. Aber dann gibt es diese einzelne Person, die in dem Moment im Entscheidungsprozess ist, die kann sich entscheiden, ich mache jetzt den Unterschied. Und ich erlebe an ganz vielen Stellen zwei Hinderungsgründe. Das erste ist, Klarheit zu haben über die Sache, also sozusagen die Fachlichkeit, das richtig einzuschätzen. Was ist denn eigentlich gerade gefragt und was könnte ich dazu tun? Und das zweite ist, das Vertrauen, und da bin ich wieder beim System, dass wenn ich jetzt hier was mache, was vom System so nicht vorgesehen ist, dass mir das hinten raus nicht auf die Füße fällt. Also wir sind als Deutsche ja Versicherungsweltmeister. Es ist uns total wichtig, sicher zu sein. Und ich erlebe ganz, ganz viel Entscheidungsangst, vor allen Dingen auf wichtigen Positionen, wenn es um außergewöhnliche oder vielleicht auch tendenziell unpopuläre Entscheidungen geht. Und ich glaube, das steht ganz, ganz viel im Weg, weil die meisten Menschen, die ich erlebe in der Jugendhilfe, haben diesen Idealismus und wollen beitragen und wollen helfen. Und da würde ich die nochmal gerne mit dir gemeinsam erörtern. Inwiefern ist es systemisch und inwiefern hat wirklich der Einzelne, die Einzelne, die dann mitagiert, die Möglichkeit, über das hinauszugehen, was das System eigentlich ursprünglich vorsieht.
Boah,
das muss auch eine subjektive Einschätzung sein. Klar, das können wir nicht
unbedingt
komplett klären, aber
ziemlich großes Themenfeld, würde ich sagen. Aber ich glaube, dass es oft einen Mangel gibt an dem Mut dazu, Verantwortung zu übernehmen. Und dem Mut dazu zu sagen, so, ich mache das jetzt halt einfach, steht ja im SGB. Letztendlich ist es unser SGB extrem clever und da stehen extrem viele Dinge drin und da stehen extrem viele Möglichkeiten drin, die man so hat. Man muss nur sich trauen, auch die Dinge davon zu nutzen, die nicht so oft genutzt werden und die Ressourcen dafür, die dafür nötig sind, einfach mal in den Ring zu schmeißen. Ich weiß, hier sind wir bei dem, was du gerade sagtest, dass wenn man Verantwortung übernimmt und dann später es einem auf die Füße fällt, dann hat man ein Problem, gerade wenn es um Geld geht. Und da ist ja bei allem Fachkräftemangel und sowas. Das ist ja ein reales Problem. Ist das eigentlich eine total gute Zeit, um Mut zu beweisen und Verantwortung zu übernehmen? Weil was sollen die Leute denn machen? Wenn eine ASD-Mitarbeiterin sagt, so, und das ist jetzt total sinnvoll, oder auch eine Pädagogin sagt, das ist jetzt total sinnvoll und ich übernehme jetzt Verantwortung, ich zeige jetzt Mut und ich gehe jetzt den nächsten Schritt, welcher das auch immer ist, auch wenn es mir später auf die Füße fällt, wie soll es einem denn auf die Füße fallen? Wir haben einen Fachkräftemangel, das heißt, man wird seinen Job schon nicht quitten, beziehungsweise man wird einen neuen Job finden, sag ich mal. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man Verantwortung übernimmt und es einem auf die Füße fällt und man das dann aber in Perspektive rückt, dann ist es erstmal eigentlich gut. Und die Leute finden es eher gut, dass man Verantwortung übernommen hat, als wenn es halt keiner macht. Und in den meisten Fällen funktioniert es ganz gut, wenn man von Anfang bis Ende hingeht und sagt, so, ich übernehme jetzt die Verantwortung, ich zeige jetzt diesen Mut und ich gehe diesen Weg jetzt, hat man damit meistens mehr Erfolg als Misserfolg.
Das Schöne ist, Menschen können angesteckt werden davon. Mhm. Also wenn sie merken, da ist jetzt jemand, der sich wirklich über die Maßen einsetzt, dann kann das sein, dass sie sagen, okay, dann versuche ich jetzt auch mal zu gucken und ich klemme mich dahinter und schaue, was kann ich denn machen von meiner Seite. Und auf der anderen Seite muss man auch erstmal ins Spüren kommen. Also man muss erst einmal mutig gewesen sein und sich es getraut haben, um dann zu merken, okay, die Konsequenzen sind so, wie sie nun mal sind. Ansonsten stehe ich da total hinter dem, was du gesagt hast. Ich glaube, dass unsere Hilfen allesamt nicht auch nur annähernd so gut funktionieren würden, wenn wir nicht immer wieder in den Systemen Menschen finden würden, die bereit wären, in die Grauzonen zu gehen, dessen, was denn überhaupt noch in deren Systemen möglich ist, weil nur so können wir gemeinschaftlich helfen. Und das ist das nächste Thema, auf das ich gerne eingehen wollen würde. Egal, wie sehr wir als Träger vielleicht von uns denken, was wir können, wo unsere Kompetenzen sind, wir kommen naturgemäß an eine Grenze. Und wir brauchen KooperationspartnerInnen. Sei es Schulen, sei es Kliniken, TherapeutInnen, die Jugendämter, die Landesjugendämter. Wir brauchen dieses Zusammenspiel. Und für mich in der Leitung ist eigentlich die Hauptaufgabe, diese Akteure immer wieder zu koordinieren. Fast schon wie so ein Dirigent, immer wieder dafür zu sorgen, alle haben alle Informationen. Was ist unsere Einschätzung? Einschätzung abzufragen. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was überrascht mich? Mich überrascht total, dass das die Systeme nicht automatisch machen. Mhm. Dass das nicht ein Automatismus ist, dass all diese essentiellen Informationen zwischen den Systemen geteilt werden, sondern dass es so viele Möglichkeiten gibt, stille postmäßig, dass Informationen verloren gehen. Bin ich da alleine oder hast du auch diesen Eindruck?
Es fühlt sich manchmal auch ein bisschen an wie bei Täglich grüßt das Murmeltier. Mhm. Also man am Anfang in der Gleis dachte ich noch, es ist alles neu und inzwischen habe ich schon das Gefühl, dass ich mich oft wiederhole in vielen Bereichen. Bei vielen KlientInnen merke ich auch, dass es sehr viele Parallelen gibt, auch wie man die Leute immer wieder abholen muss, sowohl die Teams intern als auch die KooperationspartnerInnen. Ja? Mhm. Man muss immer wieder erklären, was man da eigentlich macht. Und ich glaube aber, dass das auch zur Wahrheit dazugehört. Genauso wie wir Fluktuationen in den Teams haben, gibt es das auch überall anders. Und wenn jemand neu im Dienst ist und neu gerade noch das Gefühl hat, er muss retten mit dem Schema F und darf noch keine Verantwortung übernehmen, muss man den Menschen halt erklären, dass sie das doch machen können und was wir hier eigentlich machen. Mhm. Und man muss halt ein bisschen um die Ecke denken, weil ich glaube, das, womit alles ein bisschen gesteuert wird, ist der Kostenträger. Egal, ob das das Jugendamt ist oder die Krankenkasse oder was auch immer. Es gibt immer wieder das Hin und Her unter den Kostenträgern. Und da ist es natürlich auch schwierig, Verantwortung zu übernehmen, wenn man sagt, nein, die Krankenkasse zahlt jetzt nicht, deswegen muss es jetzt zurück in die Kasse vom Jugendamt gehen, irgendwie so. Und da verrennt man sich, glaube ich, ziemlich schnell. Also wenn man da Verantwortung übernimmt, denkt man, kurzfristig ist das die günstigste Alternative, aber langfristig ist es viel teurer, wenn man zum Beispiel zwischen Klinik und Jugendhilfemaßnahme immer wieder so ein Hin- und Her-Spiel spielt, weil die Kostenträger sich streiten darüber, dann ist das langfristig viel, viel teurer, als wenn man aufhört, über den Kostenträgerei zu diskutieren und einfach sagt, so, das Kind braucht jetzt Hilfe, ist doch erstmal egal, wer das finanziert.
Also wieder bei so einem Systemkritik-Thema, es gibt viele Verläufe, die man sich anguckt und wo man sagt, was es jetzt eigentlich bräuchte, wäre etwas, das ist weder klar dazu zu ordnen, noch klar dazu zu ordnen. Und wir wissen eigentlich, wie das aussehen könnte, aber eigentlich darf es keiner machen. Und es kann auch keiner machen, weil es außerhalb der Kapazitäten liegt, weil die Ressourcen nicht da sind. Aber weder Krankenkasse, noch zum Beispiel LVR, noch Jugendamt dürfen auch bezahlen. Die haben ja auch ihre Richtlinien, wie sie mit Steuergeldern oder Geldern generell umgehen, was auch richtig und wichtig ist. Und trotzdem brauchst du für diese besonderen Fälle auch nochmal besondere Lösungen, die aber in dem System schlicht und ergreifend so spontan, wie wir es vielleicht manchmal brauchen würden, auch gar nicht möglich ist. Und da kann man schon auch dran verzweifeln. Oder man macht so wie wir machen dann weiter mit einer kurzen Verzweiflung als Zwischenstopp. Wenn du, also bist ja bei uns angekommen in der Gleisner Viertel Jugendhilfe und hattest dich erstmal auf einen anderen Job beworben, dann haben wir uns darauf geeinigt, auf meinen Wunsch hin, dass du erstmal Teamleitung geworden bist, bist dann in die ursprünglich gedachte Stelle der Koordination gewechselt und bist mittlerweile in der Stellvertretung. Für die Leute, die sich das so gar nicht vorstellen können. Also was wir machen, ist sowieso schwer kommunizierbar, das ist immer wieder das Thema. Aber für die Leute, die sich das so gar nicht vorstellen können, wie war denn deine Reise? Nimm uns mal mit auf die Reise durch Gleis 9 Dreiviertel, die du so hattest, ganz subjektiv. Wie war es für Valentin Fischbach anzukommen und auch diese Station zu durchlaufen?
Ja, kann ich mal probieren. Und zwar als Teamleitung bin ich ja angekommen, und Teamleitung bedeutet bei uns ja, dass man auch noch Vollzeit, oder bedeutete damals jedenfalls, man noch Vollzeit am Kind arbeitet. Das spricht, man ist Vollzeit in der operativen Tätigkeit plus noch alles, was an Administration und Teamleiterei quasi dazukommt. Das kommt einfach, kam damals obendrauf, und ich bin eingestiegen und habe gedacht, okay, was ist ja eigentlich mein Job? Irgendwie im Teammeeting, das ich vorbereitet hatte und wo ich gedacht habe, das muss ich jetzt leiten als Teamleiter. Warst du dabei damals noch und ja, hast das Teammeeting geleitet, ja, und hast auch das Protokoll geschrieben. Und da habe ich gedacht, was ist hier eigentlich mein Job als Teamleiter? Und da habe ich dann gedacht, okay, irgendwie gibt's hier nicht so richtig eine Struktur oder irgendwie, dass jemand weiß, was eigentlich, wie es ja eigentlich laufen sollte. Und dann habe ich im zweiten Schritt erst rausgefunden, dass es den Laden erst seit ein paar Monaten, wenigen Monaten gab. Sprich, dann war mir klar, okay, es gibt diese Strukturen nicht, weil es noch keine Zeit gab, diese Strukturen zu etablieren. Da habe ich gedacht, naja, das ist ja auch eine Chance. Das ist ja auch was, wo man wirken kann und wo man vorschlagen kann, ey, hier fehlt das, das sehe ich gerade, weil es gibt noch nicht so viele Teamleitungen bei uns, also kann ich ja aus meiner Erfahrung raus sagen, okay, das gibt's noch nicht, wollen wir das nicht mal einführen? Und das ist auch auf ziemlich offene Ohren gestoßen, sag ich mal. Und so sind dann immer mehr Strukturen dazugekommen, sag ich mal. Das haben nämlich die anderen wenigen Teamleiter, die es noch gab, auch so gemacht, und so ist dann wirklich eine Struktur entstanden, die tragen kann. Und gleichzeitig war natürlich auch neu für mich einzelpädagogische Maßnahmen, sprich mit einem jungen Menschen zusammenzuarbeiten, der geschützt untergebracht ist, der einen Beschluss hat, und natürlich mit einem D-Team zusammenzuarbeiten und da einfach jemanden zu haben, der kein Pädagoge ist, der einem die ganze Zeit über die Schulter guckt. Und viele von den Jungs damals auch noch, da sie ja noch, die Gleis gab es ja noch nicht so lange, einem die ganze Zeit erzählt haben, wie der Laden läuft und wie die Pädagogik funktioniert. Das war für mich relativ schwierig, mich da einzufinden und zu denken, so läuft Pädagogik eigentlich nicht. Was passiert hier eigentlich gerade? Und ich habe am Anfang, bin ich in die Falle gerannt, in die jeder von uns, glaube ich, läuft, der neu bei uns anfängt. Und zwar ist das ein junges, sehr, sehr cleveres Kind, das man da hat, für das man dann verantwortlich ist, das erstmal wirkt, wo man denkt, was macht das denn in so einem intensiven Setting? Das ist doch erstmal vollkommener Quatsch, weil ist clever, kann sich total gut ausdrücken. Wenn es Lust dazu haben würde, dann würde das mit der Intelligenz, die sie mitbringt, war damals Mädchen, würde sie gar keine Probleme in der Schule haben. Und dann kommt irgendwann aber doch das Störungsbild, und dann zeigt das Kind sich mit allem, was es hat und all den Problematiken, die es hat. Und in dem Moment wurde mir dann auch klar, okay, ich weiß jetzt, was ich hier mache und warum ich das hier mache. Vorher habe ich nur so getan, als wüsste ich das. In dem Moment wusste ich es dann. Genau, und dann fand ich das hochgradig spannend, dieser Spagat zwischen den jungen Menschen, der sehr clever ist, abzuholen und mit dem Menschen zu arbeiten, Und gleichzeitig aber auch diese hochgradig kranken Anteile, diese hochgradig destruktiven Anteile immer wieder im Blick zu haben und immer wieder in den Fokus zu nehmen und zu überlegen, okay, wenn der junge Mensch in diesem Modus ist, wie kann ich denn da pädagogisch sinnvoll mit dem jungen Menschen zusammenarbeiten? Weil einfach nur daneben sitzen und aushalten, konnte ich damals nicht gut akzeptieren. Mhm. Ich glaube, dass das manchmal die einzige pädagogische Handhabung ist, die wir haben. Mhm. Das Einzige, was wir machen können. Und trotzdem war es mir wichtig, irgendwie zu überlegen, wie kann man denn auch mit diesem krankhaften Anteilen zusammenarbeiten, wenn man so will, damit das Ganze funktioniert. Genau, so, das waren die beiden großen Fragen. Also zum einen dieses, wie können wir hier bessere Strukturen schaffen? Und auf der anderen Seite, wie kann ich mit dieser Art des Klientels umgehen und mit diesem Spagat umgehen, von mir beschriebenen? Genau, und da habe ich dann erstmal gedacht, gut, dann probiere ich jetzt mal diesen jungen Menschen groß zu kriegen und diese Maßnahme bis zum Abschluss zu bringen. Und dann hast du mich irgendwann zum Essen eingeladen und hast gefragt, ob ich nicht doch einen anderen Job bei euch machen möchte. Da war meine erste Antwort drauf, naja, ich würde schon ganz gerne den jungen Menschen, den ich gerade betreue, erstmal groß kriegen. Mhm. Aber es hat sich dann irgendwann rausgestellt, dass ich das ja immer noch machen kann. Also ein Stück weit zumindest. Und dass es einfach notwendig war, dass wir uns breiter aufstellen. Und ich wusste auch, als Koordinator kann ich noch mehr an diesen Strukturen und in diesen administrativen Bereichen arbeiten, woran ich einfach auch Spaß hatte. Und so habe ich dann diesen Job übernommen. Genau. Ja. Und dann kam noch jemand dazu in unsere Führungsrunde und so bin ich dann stellvertretende pädagogische Leitung geworden, weil wir einen Namen brauchten.
Ja, irgendwie müssen wir das Kind nennen.
So.
Und die Strukturen, die du eben beschreibst, die gewachsen sind, letzten Endes haben wir angefangen auf einem weißen Blatt Papier und haben gesagt, okay, pädagogischer Träger, was ist das überhaupt? Was müssen wir machen? Mhm. Was können wir machen? Und was sollten wir eigentlich machen? Und haben uns dann was überlegt und sind damit losgelaufen und haben das dem Realitätstest unterzogen. Da sind wir noch mittendrin. Mhm. Und es ist manchmal wirklich eine Herausforderung. Es fühlt sich an wie ein Chassis, das schon losfährt und man baut während der Fahrt das Fahrzeug zu Ende. Und du hast das manchmal ganz gut beschrieben und gesagt, dass eigentlich wäre es cool, wenn wir uns mal auf Pause drücken könnten und mal 3 Monate einfach stehen bleiben und alle Dinge reflektieren, mit ein bisschen Abstand nochmal drauf gucken und dann sagen, so, das sind jetzt unsere Strukturen, jetzt machen wir weiter. Ich glaube, dass wir trotzdem, trotz der widrigen Umstände, das während der Fahrt zu machen und teilweise auch dann während der Maximalgeschwindigkeit machen wir trotzdem einen Job in Richtung mehr Struktur, ja, mehr Klarheit, mehr Erfahrungswerte. Auch das ist fair. Also wir haben mit der ganzen Komplexität unserer Hilfen, die wir haben, auch immer mehr Dinge, die wir selber dazulernen müssen. Und wir sind Experte für vieles, aber eben noch nicht für alles. Und auch da lernen wir noch mit dazu. Ich finde es total wichtig und auch schön, dass es ein Prozess sein kann. Und gleichzeitig, und da erlebe ich dich auch sehr ähnlich, ist es für mich schwer auszuhalten, wenn was nicht perfekt ist. Also es ist so eigentlich eine total ambivalente Situation, weil auf der einen Seite mag ich es, gestalten zu können, lernen zu dürfen, Dinge neu denken zu können und auch open-minded zu bleiben. Und auf der anderen Seite gibt es diesen Anteil in mir, der sagt, Mann, warum hast du das jetzt nicht schon längst perfektioniert? Und ich weiß, dass du ähnlich tickst. Und dass das auch manchmal schwer ist, auszuhalten. Ja. Wie gehst du damit um?
Boah. Wir haben irgendwann mal im Büro an der Tafel stehen, immer wenn da nichts anderes gerade drauf stand, stop trying to be perfect. Und ich glaube, genau das ist es. Ich habe neulich auf unserem Sommerfest, letzten Sommer, habe ich irgendwem in so einem Smalltalk gesagt, naja, ist doch egal, ob das jetzt perfekt läuft oder nicht, Hauptsache es läuft halt. Und ich glaube, seitdem mich damals darüber unterhalten habe, ist das ein Gedanke, der sich immer weiter in mir festigt, dass ich glaube, dass ganz, ganz viel einfach, dass es okay ist, dass es einfach läuft und dass es einfach funktioniert und es nicht perfekt und immer rund laufen muss, sondern einfach weitergehen muss. Und ich glaube, dann ist es ein Prozess. Das ist ja auch was du mir immer wieder sagst.
Vertraue dem Prozess.
Genau, richtig.
Ja, ich glaube, das ist so ein Spruch, den viele Leute, die mit mir zusammenarbeiten, irgendwann nicht mehr hören können. Und deswegen wird er trotzdem nicht weniger wahr.
So,
genau. Und was du aber da gesagt hast, dieser, also die Frage ist ja, gibt es sowas wie perfekt eigentlich? Ne? Und ehrlicherweise kann es das nicht geben und trotzdem haben wir diesen Anspruch in uns und müssen uns immer wieder disziplinieren, das auch uns hervorzuholen und darauf zu gucken und zu sagen, ja, eigentlich Hauptsache, wir bleiben dran und wir machen weiter. Weil dann sind wir schon mal besser als das meiste andere, was die jungen Menschen erlebt haben bei uns. Ja.
Genau.
Die bei uns sind so.
Ja, ich glaube, worauf wir immer wieder achten müssen, ist bei der Pace, die wir so an den Tag legen, wir alle, und zwar auch bei allen PädagogInnen, weil mit diesem Klientel zusammenzuarbeiten ist extrem anstrengend, dass wir alles auf Nachhaltigkeit auslegen. Mhm. Dass wir halt, dass es nicht perfekt sein muss und es muss laufen, aber wir müssen halt gucken, dass, also perfekt ist, wenn alle da mitgehen können und alle irgendwie mit genug Energie dranbleiben. Und ich glaube, darauf müssen wir immer wieder aufpassen, dass die Mitarbeitenden nicht unter der Last, die solche Settings mit sich bringen, zusammenbrechen. Und das ist schon ziemlich perfekt, wenn wir das schaffen. Wenn wir einen Ort schaffen, wo sowohl die Kinder da sein können, als auch die PädagogInnen arbeiten können und das auf Dauer und sagen, ey, ich habe einen geilen Job und ich habe noch Zeit nebenher und es ist voll erfüllend, was ich mache. Ich glaube, das ist schon dann nah an der Perfektion. Auch wenn die Ergebnisse vielleicht nicht immer so sind, wie die Ziele der Gesellschaft vorgeben.
Ja, das hast du gut gesagt und auch gut zusammengefasst. Jetzt haben wir über deine persönliche Reise gesprochen und deine persönliche Entwicklung. Wir haben auch ein bisschen über die Entwicklung des Trägers gesprochen. Und in deiner persönlichen Entwicklung sowie in der Entwicklung des Trägers ist es ja so, dass wir von der Pädagogik gekommen sind, von der operativen Pädagogik und immer mehr auch die Frage nach Führung aufkam. Mhm. Also wie führe ich eigentlich? Mhm. Wie sollte ich eigentlich führen? Was ist denn eigentlich etwas, das eine Teamleitung als Anleitung braucht? Was ist denn eigentlich, was ein Teammitglied als Anleitung braucht? Was ist eigentlich, was eine Bereichsleitung als Anleitung braucht? Und auch da würde ich dich gerne einmal fragen, wie stehst du zu dem Thema Führung jetzt? Mhm. Was ist vielleicht auch was du im Vorfeld anders erwartet hättest, wie Führung sich für dich anfühlt im Alltag? Mhm. Und was ist dir besonders wichtig, wenn du Menschen führst?
Mhm. Ich glaube, dass Führung gar nicht so viel anders ist als Pädagogik. Hat natürlich noch ein paar andere Aspekte, klar, aber letztendlich geht es um Anleiten und Unterstützen. Also immer im guten Maß. Also man muss erkennen können, wann muss ich anleiten, wann muss ich einfach unterstützen und mit wem habe ich es zu tun. Und dabei ist, glaube ich, das habe ich vorhin irgendwann schon mal gesagt, immer wieder die Überlegung, okay, was passiert da gerade subjektlogisch? Was passiert da gerade aus den Augen vom Kind? Was passiert da gerade aus den Augen vom Mitarbeitenden? Und wie erlebt der diese Situation? Und ich glaube, da geht es dann immer wieder um Abholen. Das heißt, kann ich den Leuten, also verstehe ich erstmal, was das Problem des Menschen ist und dann muss ich darauf eingehen. Mhm. Und ich glaube, dass das letztendlich Führung ist, nämlich den Rücken frei halten der Menschen. Und das kann ich nur, wenn ich die Menschen verstehe. Und so sehe ich auch unseren Job letztendlich, dass wir alles dafür tun müssen, dass die PädagogInnen die Kinder gut unterstützen können, weil das ist die Kernarbeit. Wir wären überflüssig, wenn die nicht ihren Job machen würden. Und von daher muss es unsere Aufgabe sein, da den Rücken frei zu halten.
Also letzten Endes als Auftragnehmer siehst du dich in dem Moment allen Menschen, die in irgendeiner Art und Weise, für die du eine Verantwortung hast, mit dem zu versorgen, was sie brauchen, um ihre Arbeit machen zu können.
Kritisch wird es dabei nur, wenn, ich bin Auftragnehmer, so lebe ich mich. Kritisch wird es nur, wenn der Auftrag von dem einen ist, den anderen loszuwerden, weil der irgendwas nicht macht und das auch noch andersrum so ist. Und das ist was in der Führung, was extrem schwierig ist, zu sehen, wenn es Leute gibt, die irgendwie anders ticken, sag ich einfach mal, die irgendwie nicht die Verantwortung übernehmen wollen, die sie übernehmen müssten, um diesen Job eigentlich zu machen und darunter das Team leidet. Jetzt übernimmt der Mensch aber ja auch noch Stunden. Und dann ist immer die Frage, kriege ich den Menschen eingefangen und kriege ich den Menschen dahin geleitet, dass er wieder zum Teamplayer wird und Konflikte, die es im Team gibt zum Beispiel, schaffe ich es zu unterstützen, die aufzulösen oder schaffe ich es nicht und dann muss ich mich für eine Seite entscheiden. Und das ist extrem schwierig, weil auf welcher Grundlage soll man das tun, wenn man zwei Meinungen, die gleich viel wert sind in dem Moment, hat und man beide Seiten eigentlich braucht. Und das, finde ich, sind so die größten Herausforderungen in unserem Job. Und da kommt auch die Überlegung, man ist Dienstleister, irgendwie an seine Grenzen. Weil in dem Moment muss man dann halt die klassische Führungskraft sein, die halt sagt, der hat Recht, oder den Weg geht man jetzt, oder den Weg geht man jetzt. Eigentlich müsste man, wer hat Recht, dabei vermeiden, aber halt dann irgendwann die Entscheidung treffen, wir gehen jetzt den Weg, und wer da ein Problem mit hat, das ist dann halt so.
Ja, letzten Endes geht es um die Abwägung. Ich habe immer im Kopf dieses maximale Leidvermeidung. Ja? Also immer zu gucken, welche Entscheidung sorgt dafür, dass minimale Irritationen entstehen oder maximale Hilfe passieren. Mhm. Und es gibt Situationen, in denen das sehr, sehr, sehr klar ist. Es gibt auch Situationen, und das ist was mir ganz oft suggeriert wird, so nach dem Motto, ja, du musst einfach nur noch jemanden einstellen oder noch mehr Geld investieren oder noch mehr. Es ist nicht immer mehr. Und wenn es so einfach wäre und man sagt, es ist einfach nur eine Ressourcenfrage, dann wäre es nicht komplex und dann wäre es sehr, sehr klar. Dann kann man sich entscheiden oder kann man gucken, sind die Ressourcen da oder nicht, oder machen wir es so oder nicht. Es sind die Momente, wo es darum geht, dass unsere Haltung eigentlich sagt, wenn jemand von unseren Mitarbeitenden sich nicht so verhält, wie wir es uns wünschen, gestehen wir denen auch eine Entwicklungskurve zu, eine Wachstumskurve. Und die müssen nicht immer perfekt sein und die dürfen auch lernen. Und dieser Entwicklungsprozess ist auf der einen Seite, aber die Irritation, die das auslöst, dass da noch Entwicklung passieren muss, auf der anderen Seite. Und dann in die Abwägung zu gehen, des Schmerzes sozusagen, und zu gucken, was wäre jetzt richtig und was ist überhaupt noch vom System aushaltbar. Da erlebe ich ganz oft, dass wir uns auch sehr, sehr schwer machen und gucken, wie machen wir es denn jetzt und was ist denn jetzt eigentlich richtig? Und es ist selten schwarz-weiß dann. Das muss ich auch dazu sagen.
Du hast gerade gesagt, du musst einfach mehr Geld investieren, mehr Leute einstellen, dass sowas gesagt wird. Was aber ja auch immer wieder kommt, ist, muss einfach strenger sein und du musst einfach mal mehr an den Mitarbeitenden rütteln, dann werden die schon spuren, weil funktioniert ja gerade nicht. Also hier, pack einfach die Keule aus und dann werden die Mitarbeitenden schon spuren. Das setzt aber eine Haltung voraus, dass die Mitarbeitenden nicht tun würden, was sie können. Und ich bin bei uns, bei der Gleis, wirklich davon überzeugt, dass wir mehr Überzeugungstäter haben als Leute, die einfach nur ihren Job machen. Und ich bin davon überzeugt, dass die meisten unserer PädagogInnen, wenn nicht alle, einfach das können, was sie, das tun, was sie können und richtig viel Gas geben. Immer unter der Prämisse, sie machen sich nicht selber damit kaputt. Gibt auch Leute, die machen das, das müssen wir auch nachsteuern. Auch das ist Aufgabe der Führung. Aber ich habe den Eindruck, dass die meisten, die allermeisten, wenn nicht alle, richtig viel Gas geben. Und in dem Moment, wo jemand Gas gibt und das tut, was er kann, und man dann einfach probiert, mit der Keule noch mehr rauszudrücken, das ist kein nachhaltiger Weg. Und das ist keine Art der Führung, mit der ich mich identifizieren kann. Und so habe ich dich auch erlebt, dass du das nicht tust. Deswegen wird uns auch manchmal nachgesagt, dass wir da zu wenig strikt sind oder sowas. Ich bin der Meinung, dass ich verstehe fast alle Problematiken, die Mitarbeitenden an mich rantragen, und ich habe noch ganz wenige erlebt, keinen stimmt nicht, die einfach nur probiert haben, ihre Zeit abzusitzen. Die meisten wollen wirklich das machen, was sie da machen, und wollen die Gleis unterstützen, und ich glaube, das muss man anerkennen als Führungskraft.
Und es ist einfach, in diese, ich sag das jetzt mal, Falle zu tappen. Da ist jetzt jemand, der macht was, was ich nicht gut finde, das mich vielleicht auch ärgert, was mir Probleme bereitet, mehr Arbeit macht. Und ich setze da jetzt einen Impuls, den wir beide setzen könnten, aufgrund, wir versuchen zwar auch flache Hierarchien zu leben, aber es gibt nun mal Hierarchien und die sind auch klar. Wir könnten einen Impuls setzen und sagen, so, du machst das jetzt und du musst das jetzt machen und sonst. Die Versuchung ist da und die Versuchung ist groß. Und die Impulse kommen von außen, ne? Dass Leute sagen, ja, die müssen doch einfach mal und sag denen doch mal, und wenn nicht, dann hau denen auf den Kopf, so nach dem Motto. Die Versuchung ist groß und es ist bestimmt der anstrengendere Weg, zu sagen, nein, ich gucke mir an, was hat die Person eigentlich, und dann gucke ich mal, was braucht die Person eigentlich. Und nicht alle sind bereit, diesen Weg mitzugehen, auch mit ihrer Kolleginnen und Kollegen. Für sich selbst wünschen sich das alle. Also jeder Mitarbeitende wünscht sich, dass, wenn er oder sie ein Thema hat, dass wir da individuell drauf eingehen. Nicht jeder ist aber bereit, auch viele sind bereit dazu, aber nicht jeder ist bereit zu sagen, okay, ich akzeptiere das aber bei der Person, mit der ich zusammenarbeite. Da erlebe ich so den Punkt, wo wir ganz oft auch Widerstand bekommen von Menschen, die wir eigentlich total schätzen. Mhm. Also, es ist so ein furchtbares Wort, aber es passt gerade so unfassbar gut. High Performer. Ja. Also wenn wir so Leute haben, wo wir sagen, Mensch, das sind eigentlich genau die Leute, die wir brauchen. Fachlich super, einsatzbereit, sind bereit, wirklich auch mal in die Bresche zu springen, ohne dabei über ihre Grenzen zu gehen. Also, dass sie es auch nachhaltig können. Und wenn so jemand sich dann beschwert, dann ist es natürlich so, dass sich das auch anfühlt wie, boah, mache ich jetzt gerade einen Fehler, dass ich so zugewandt bin und trotzdem mit den Mitarbeitenden so umgehe, dass ich ihnen ihre Themen eingestehe. Und da, boah, das machen wir uns echt manchmal nicht leicht, muss ich sagen.
Ich glaube auch, dass das die Schattenseite ist bei diesem Multiperspektiven-Verständnis, sag ich mal, dass wir immer wieder Chancen und Chancen und Chancen geben. Und es gibt einen ganz, ganz kleinen Anteil an Menschen, die eben das System letztendlich ausnutzen.
Mhm. Bewusst oder unbewusst?
Bewusst oder unbewusst, genau. Und ich glaube, dass wir da manchmal schneller agieren könnten. Mhm. Ich muss aber sagen, ich trage lieber kurzzeitig so jemanden länger mit, bevor ich einen erwische mit der Keule, sag ich mal, der das nicht extra macht.
Ja. Genau. Es gibt eine Grenze und ich glaube, das ist wichtig, das dazu zu sagen, weil das nicht automatisch einleuchtend ist. Und die Grenze ist an der Stelle, wo klar Dinge passieren, die Grenzen überschreiten, die nicht diskutabel sind. Also wenn es ums Kindeswohl geht oder wenn es auch sonst um Dinge geht, die grenzverletzend sind, KollegInnen gegenüber oder so, dann sind wir auch sehr, sehr schnell sehr klar. Auch meiner Erfahrung nach so, dass die Leute dann überrascht sind, wie schnell wir dann eine Klarheit erlangen. Das passiert zum Glück nicht oft, aber das kann passieren. Und ich finde es schön, dass ich mit dir jemanden habe, der diese Haltung mitleben kann, weil ansonsten hätten entweder du oder ich oder wir beide auch eine ziemlich harte Zeit, weil dann wir uns nicht ständig in die Haare kriegen. Jetzt haben wir über Führung gesprochen und wie wir Führung in der Gleis uns wünschen, versuchen zu leben, dass das auch manchmal eine missverständliche Geschichte ist. Mhm. Ich gucke auf die Uhr und wie so oft, wenn wir miteinander reden, die Zeit fliegt. Mhm. Wir sind schon in der Nähe des Endes unserer Folge angekommen, die aus meiner Sicht noch durchaus hätte länger sein dürfen. Aber ich will dir noch zwei Fragen stellen, die wir jedem Gast hier stellen. Mhm. Und die erste Frage ist, wenn jemand neu kommt in dem Bereich, in dem wir arbeiten, und du dürftest ihm eine einzige Sache mit auf den Weg geben, ihm oder ihr, welche wär's?
Eine Sache. Sei nicht so verbissen. Nimm die Dinge nicht so ernst, wie du denkst, dass du sie nehmen müsstest. Ich glaube, das ist bei den Leuten, die wir so haben, die bei uns so arbeiten, der bessere Rat. Es gibt Leute, die muss man antreiben, die gibt es bei uns sehr wenig. Ich glaube, bei uns muss man die Leute eher bremsen, damit sie nicht overpacen. Von daher ist das, glaube ich, der beste Rat.
Du hast bei uns im Träger den Begriff Überzeugungstäter geprägt. Ich glaube, dass wir ganz, ganz viele UberzeugungstäterInnen haben, die dabei sind, weil sie den Unterschied machen wollen und weil sie sich engagieren wollen und weil sie sich einbringen wollen. Und das geht ja nicht, wenn man sich selber nicht auch zu einem gewissen Teil ernst nimmt und da eine gewisse Verbissenheit hat. Insofern ist das eine Ambivalenz. Und ich finde es spannend, dass genau du das so sagst. Das macht es nicht weniger wahr. Danke für die Antwort. Ich habe noch eine zweite Frage für dich. Und zwar wäre die zweite Frage, das System, das wir auch immer sehr kritisch betrachten hier. Du könntest eine einzige Sache ändern im System. Welche wär's?
Das ist neulich in der Runde mit ein paar Menschen von verschiedenen Jugendämtern. Da sind mir ganz, ganz viele, ich glaube in der ganzen Runde, sind ganz, ganz viele Ideen gekommen, was man so verändern könnte. Jetzt muss ich mich auf eine Sache fokussieren. Ich glaube, es wäre ein gemeinsamer Topf an Geld, der die Maßnahmen, die es so braucht, finanziert und nicht verschiedene Kostenträger, so dass man sich auf allen Ebenen irgendwie um Sinnhaftigkeit streiten muss, sondern dass es quasi einen Kostenträger gibt, wo alle Kohle ist und so wird dann verteilt oder daher wird dann verteilt. Es gibt bestimmt in der Praxis ganz viele Problematiken, die damit einhergehen, aber ich glaube, das würde auch vieles einfacher machen, wenn wir nicht immer wieder gucken müssen, okay, wer zahlt jetzt was, weil das nimmt uns Zeit, die die jungen Menschen letztendlich nicht haben.
So eine Art Zuständigkeits-Ränkesystem, das man einfach vereinfacht.
Genau, richtig. Mhm. Und es gibt ja auch immer wieder irgendwie Gelder, die einfach nicht angezapft werden, weil keiner davon weiß, dass man einen Antrag stellen kann und diese Gelder dann anzapfen kann und die liegen dann brach. Aber auf der anderen Seite fehlt es an Geld. Das ist total dumm, meines Erachtens nach. Und von daher wäre das, glaube ich, was man ändern könnte, auch wenn mir schon klar ist, dass das in der Praxis zu ganz anderen Problemen dann führt.
Okay. Vielen, vielen Dank, sehr Tino. Gerne. Ja, und Tino ist derselbe Mensch wie Valentin, das haben wir eingangs gelernt. Vielen Dank, Tino, für das tolle Gespräch. Danke, dass du sehr Gast gerne. Warst in dieser Folge. An einem deiner wenigen freien Tage muss ich dir nochmal besonders hoch anrechnen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Freude in unserem Fachgespräch über das Thema Intensivpädagogik, so wie ihr es gewohnt seid von dem Podcast Gleisgeflüster. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei und bis dahin eine gute Zeit.